ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Herzlich willkommen zu Später Stunde.
Schönen guten Abend.
Das Jahr ist fast zu Ende. Es klingt aus mit einer kleinen Überraschung, mit einer Entschuldigung des russischen Präsidenten Putin. Fehler einzuräumen gehört sonst nicht zu seinem Repertoire. Aber nach dem Absturz einer aserbaidschanischen Passagiermaschine in Kasachstan mit 38 Toten vergangenen Mittwoch war der Druck nun wohl zu groß und die Hinweise auf ein Verschulden Russlands möglicherweise zu viele geworden. Putin meldete sich beim Präsidenten Aserbaidschans und der Kreml kündigte Aufklärung an. Wie die aussieht und was die ergibt, das entscheidet das diktatorisch geführte Land wie gewohnt selbst. Über das Wie und Warum rund um Putins Entschuldigung, Marius Reichert.
Am Ende waren diese Spuren wohl doch zu eindeutig. Einschlaglöcher in der Außenhaut der abgestürzten Passagiermaschine. Einige Experten waren sich schnell einig, das deutet auf Beschuss hin. Russland blieb zunächst zurückhaltend, bis heute. Nach einem Telefonat mit dem aserbaidschanischen Staatschef lässt Russlands Präsident Putin dieses Statement verbreiten. Wladimir Putin entschuldigte sich dafür, dass sich der tragische Vorfall im russischen Luftraum ereignete, sprach den Familien der Opfer erneut sein tiefes und aufrichtiges Beileid aus und wünschte den Verletzten eine baldige Genesung. Die russische Flugabwehr sei aktiv gewesen wegen ukrainischer Drohnenangriffe in der Region Grosny. Warum das Flugzeug nach dem mutmaßlichen Zwischenfall aber nicht auf einem der nahen russischen Flughäfen landete, sondern stattdessen das Kaspische Meer überquerte und in Kasachstan abstürzte, bleibt unklar. Auch einen direkten Abschuss erwähnt Putin nicht.
Ich würde es eine typisch putinsche Entschuldigung nennen, indem er letztlich nicht wirklich zugibt, dass Russland versehentlich dieses Flugzeug abgeschossen hat, dass Russland letztlich wirklich schuld ist, sondern er hat es eben einfach nur als einen bedauerlichen Unfall auf dem Territorium Russlands bezeichnet.
Dabei sind sich Experten sicher, dass es Beschuss gegeben haben muss. Überlebende der vor 3 Tagen abgestürzten Maschine berichten von 2 Explosionen. Es gab diese Explosionen im Abstand von 5 Minuten. Nach der 2. Explosion gab es bei den Menschen Chaos, Hysterie, Schreie. Der Absturz belastet Russlands Beziehungen zu Kasachstan und Aserbaidschan. 2 Länder, die für Russland zwar wichtige Handelspartner sind, aber wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zuletzt auf Distanz gegangen waren.
Putin versucht hier wirklich Schadensbegrenzung mit Partnerländern in der postsowjetischen Nachbarschaft. Und wir sehen eben, dass deren Luftraum auch zunehmend durch diesen Krieg beeinflusst wird, was das Verhältnis zu Russland natürlich schon auch beschädigen kann.
In Aserbaidschan trauern sie heute um die Opfer des Absturzes. Einer von ihnen ist ein 13-jähriger Junge.
Wir fragen nach bei Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für Russland, gerade in Tiflis in Georgien. Silke, Wladimir Putin drückt sich in seiner Entschuldigung ja sehr vage aus, spricht von einem Vorfall im russischen Luftraum. Warum?
Ich glaube, er will erstmal noch mal die Untersuchungen abwarten. Zumindest hat er das gesagt. Die laufen ja im Moment noch und dann passt es nicht unbedingt in das Weltbild von Präsident Putin, Fehler einzuräumen oder Schuldgeständnisse zu machen. Wenn wir uns seine Erklärung noch mal genauer angucken, da haben wir ja gesehen, dass er einmal zugegeben hat, dass dieses Unglück tatsächlich im russischen Luftraum stattgefunden hat und zweitens auch, dass das russische Luftabwehrsystem aktiv war, um ukrainische Drohnen abzuwehren. Was aber wichtig ist, was er nicht gesagt hat, also er hat nicht erwähnt, dass Raketen von diesem russischen Luftabwehrsystem dann tatsächlich das Flugzeug getroffen hätten. Das legen aber ja zahlreiche Indizien nahe. Militärexperten sagen das, die aserbaidschanische Regierung, auch Augenzeugen. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die diesen Flugzeugabsturz überlebt haben. Am Ende geht es natürlich auch um Kompensationszahlungen, weil 38 Menschen gestorben sind und zu viele Menschen verletzt wurden. Das könnte auch noch ein Grund sein, warum er da nicht weiter den Fehler einräumt.
Also was will der russische Präsident mit dieser Entschuldigung bezwecken?
Man könnte es vielleicht Schadensbegrenzung nennen. Also er versucht natürlich weiterhin zu den Ländern Aserbaidschan oder auch Kasachstan gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Es gibt ja westliche Sanktionen gegen Russland und mit diesen Ländern treibt er natürlich auch Handel. Es gab jetzt zahlreiche Fluggesellschaften, die ihre Linien eingestellt haben Richtung Russland. Und das sind natürlich alles Dinge, wo Putin dann isoliert wäre und das möchte er nicht.
Silke Dietrich, vielen Dank für diese Einschätzung. Danke nach Tiflis.
Danke, gerne.
Schön, wenn man sagen kann, man hatte eine glückliche Kindheit. Die ist jedem zu gönnen, aber längst nicht jedem vergönnt. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat in einer Analyse ermittelt, dass mehr als 470 Millionen Kinder weltweit in Konfliktgebieten leben. Der Anteil habe sich seit den 90er Jahren fast verdoppelt. Von einem verheerenden und wohl beispiellosen Ausmaß ist die Rede. Gewalt, Krankheit und Armut. Das alles gehört für Kinder in Haiti, Myanmar, im Sudan, im Nahen Osten oder in der Ukraine längst zu ihrem Alltag, vor allem auch in Gaza. Jörg Poppendick.
Diese Bilder stehen für das Leid der Kinder im Gazastreifen. Vor 3 Tagen stirbt dieses Mädchen an Unterkühlung. Sie wird 21 Tage alt. Der Leiter der Kinderstation im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis kann nichts mehr für sie tun. Sie war gesund, als sie auf die Welt gekommen ist, aber in den Zelten ist es zu kalt. Dieser Krieg ist unfair, die Menschen leiden. Vor allem die Kinder, die solche niedrigen Temperaturen nicht ertragen können. Dieser Krieg muss auf jeden Fall enden und die Familien müssen in ihre Häuser zurückkehren. Im abgeriegelten Norden des Gazastreifens spitzt sich die Lage für Kinder nach einem Einsatz der israelischen Armee weiter zu. Diese Bilder zirkulieren im Netz. Wir können sie nicht unabhängig überprüfen. Sie sollen Patienten und Mitarbeiter des Kamal Adwan Krankenhauses zeigen, zur Evakuierung gezwungen von der israelischen Armee. Soldaten haben die Klinik zuvor angegriffen, gestürmt und nach eigenen Angaben 240 mutmaßliche Terroristen festgenommen. Unter ihnen ist auch der Klinikdirektor. Die Armee wirft der Hamas vor, das Gebäude als Kommandozentrale genutzt zu haben. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet die Räumung als Todesurteil für Patienten. Kamal Adwan ist eines der letzten, wenn nicht das letzte Krankenhaus, das in diesem Teil von Gaza betrieben wurde. Kranke und verletzte Kinder kommen in diese Klinik, um sich behandeln zu lassen. Wir fordern deshalb einen Waffenstillstand und den Schutz aller medizinischen Einrichtungen. Beschuss und Vertreibung. Es fehlt an allem, an Medikamenten und an Lebensmitteln. Hier im Norden Gazas droht eine Hungersnot. Dazu kommt das Winterwetter. Wir leiden in der Nacht. Es ist unglaublich kalt, so dicht am Meer. Möge Gott uns und unsere Kinder beschützen. Tausende Kinder sind in den vergangenen Monaten im Gazastreifen getötet und verletzt worden. Hilfsorganisationen befürchten, dass die Zahl steigen wird.
Wir sprechen mit Christine Karmann vom Kinderhilfswerk UNICEF in Deutschland. Guten Abend, Frau Karmann.
Guten Abend.
UNICEF zieht für dieses Jahr eine düstere Bilanz. Mehr als jedes 6. Kind weltweit lebt in einem Konfliktgebiet. Und wir haben gerade gesehen, in Gaza ist die Situation besonders schlimm. Sie selbst sind gerade aus dem Sudan zurückgekehrt. Was haben Sie dort erlebt?
Auch die Lage für die Kinder im Sudan ist katastrophal und lässt sich tatsächlich kaum in Worte fassen. Wir erleben dort die größte Vertreibungskrise für Kinder weltweit. Mehr als 5 Millionen Kinder sind dort auf der Flucht vor der Gewalt. Das sind fast so viele Kinder wie in ganz Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und ich glaube auch Berlin. Kinder leiden Hunger, 730.000 von ihnen so schwer, dass sie mit jedem Atemzug um ihr Überleben kämpfen. Ich habe selbst gesehen, was der Krieg mit den Kindern macht, als mir ein Mädchen von ihrer Flucht erzählte und erzählte, dass es immer wieder Schüsse zu hören waren und dass ihrer Schwester ein Gewehrlauf gegen den Kopf gehalten wurde. Ein anderes Mädchen erzählte mir, dass sie dachte während der Flucht, dass ihr Leben vorbei sei. Und all dies zeigt, was diese Gräuel mit den Kindern im Sudan machen.
Wenn wir immer so schön sagen, Kinder sind unsere Zukunft, was heißt das denn in die Zukunft gedacht, wenn hunderte Millionen Kinder in ständiger Gefahr und in großer Armut aufwachsen?
Wir dürfen nicht vergessen, dass Erfahrungen von Konflikt, von Armut, von Kriegen Kinder ihr Leben lang prägen werden. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass es ja die Kinder sind, die ihre Länder wieder aufbauen werden. Ich habe in der Ukraine im vergangenen Jahr oder auch jetzt im Sudan immer wieder Kinder getroffen, die nicht aufgeben, die weiter träumen, die Ingenieurin werden wollen, Ärztin, Pilot, ein kleiner Junge. Und es geht praktisch darum, diesen Kindern weiter einen Ort zu ermöglichen, an dem sie sicher sind, an dem sie lernen können und natürlich auch, an dem sie Halt finden können und die schlimmen Erlebnisse, die sie erleben, zumindest für einen Moment wieder vergessen und aufarbeiten können.
Es klingt ja in diesen Zeiten für manche fast naiv, sich eine bessere Welt auch für Kinder zu wünschen. Woher nehmen Sie die Hoffnung, dass Ihre Worte nicht verhallen?
Diese Hoffnung kommt tatsächlich von den Kindern und den Familien selbst, die wir treffen, von denen wir immer über unsere Kolleginnen und Kollegen hören. Die Kinder geben nicht auf, sie möchten ihr Potenzial entfalten, sie möchten eine bessere Welt für sich gestalten. Und das motiviert uns alle, auch die Kolleginnen, die unter widrigsten Umständen dafür sorgen, dass Kinder weiterhin mit Hilfe erreicht werden können, auch wo das kaum möglich erscheint.
Christine Kamann von UNICEF Deutschland. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es sind noch 2 Tage bis Silvester und der Wunsch nach einem friedlichen Reinrutschen ins neue Jahr ist vor allem in Großstädten wie Berlin verbunden mit der Hoffnung, es würde auch wirklich einigermaßen friedlich bleiben. Aber die Erfahrung der vergangenen Jahreswechsel zeigt, die Nacht des Feierns und der Vorsätze ist für manche auch die Zeit der Attacken auf Polizei und Rettungswagen. Deshalb versucht die Feuerwehr in Berlin-Kreuzberg schon lange vorher aufzuklären und Verbündete zu finden. Kerstin Breinig.
Unter Beschuss zum Einsatzort, unter Polizeischutz im Einsatz, wenn der überhaupt noch möglich war. Angriffe wie in der Silvesternacht vor fast 2 Jahren hatte die Feuerwehr in Berlin noch nie erlebt.
Die haben uns einfach beschossen, beleidigt, unsere Rettungswege blockiert. Für mich war erstmal ein großes Fragezeichen, warum haben die sowas getan?
Auf diese Frage hat Ali Khattab bis heute keine Antwort. Doch er will, dass er und seine Kollegen Brände löschen, Menschen retten können, ohne angegriffen zu werden. Deshalb ist er an diesem Abend zu Gast im Dütti-Treff, dem Nachbarschaftsheim in der Kreuzberger Düttmann-Siedlung. Für ein friedliches Silvester sitzen die Nachbarn mit dem Feuerwehrmann zusammen, ihm, ihrem Kiezbeauftragten.
Irgendwelcher Familie braucht unsere Hilfe. Wir sind in der Not. Da kommt irgendjemand, greift uns an. Dann müssen wir unser Alarmweg, Alarmfahrt abbrechen. Und was passiert denn? Dann haben wir vielleicht 10, 20 Minuten länger gebraucht, um anzukommen, wenn wir überhaupt weiterfahren können.
Diese Botschaft tragen die Kiezbeauftragten zu den Menschen. 80 Veranstaltungen gab es allein in diesem Jahr berlinweit, in Nachbarschaftstreffs und in Jugendclubs.
Wir kommen immer hierher, wir zeigen uns, wir beantworten eure Fragen, ins Gespräch gehen und mit dem Jugendlichen.
An diesem Abend bleiben die aber fern. Dafür hören die Frauen und Männer im Raum zu, denn es ist ihr Kiez, es sind ihre Kinder, ihre Nachbarn.
Silvester hier im Kiez ist Kriegssituation. Letztes Jahr hat hier der Müllcontainer, also Altkleidercontainer, gebrannt. Hinten die ganze Grepestraße, ganz viel Polizeieinsatz gewesen. Vorne haben sie alles kaputt gemacht, es ist schrecklich gewesen.
Wir erleben jedes Jahr aufs Neue wirklich schlimme Sachen hier in dieser Siedlung. Und wir wollen gerne, dass das endlich aufhört. Und ich wäre euch super dankbar, wenn ihr das weitergeben würdet an eure Familienangehörige, an Nachbarn, an wen auch immer.
So schnell wird sich aber nichts ändern. Mehrere tausend Polizisten werden in der Silvesternacht im Einsatz sein, auch um Ali Khattab und seine Kollegen zu schützen.
So, mehr Wichtiges vom Tage in Kurzfassung hat jetzt Thorsten.
Videoaufnahmen aus einem Gefängnis im US-Bundesstaat New York haben in den USA die Debatte über Rassismus im Strafvollzug neu entfacht. Die Bilder zeigen, wie ein schwarzer Häftling minutenlang mit Tritten und Schlägen misshandelt wird. Er starb kurz darauf. Der Vorfall liegt schon 3 Wochen zurück. Die Aufnahmen wurden erst jetzt veröffentlicht. 13 Beamte und ein Krankenpfleger wurden bereits entlassen. Die Ermittlungen laufen. Ein Gastbeitrag des US-Tech-Milliardärs Musk in der Welt am Sonntag hat einen Eklat ausgelöst. Musk wirbt darin erneut für die AfD, wie zuvor schon auf seiner Online-Plattform X. Die Darstellung der Partei als rechtsextrem nennt er falsch und widerspricht damit dem Verfassungsschutz. Laut dem Branchenportal Medien Insider gab es in der Redaktion großen Widerstand gegen die Veröffentlichung. Die Leiterin des Meinungsressorts hat inzwischen gekündigt. In die Debatte über die Terminvergabe in Arztpraxen hat sich nun auch der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen eingeschaltet. Er verwahrte sich gegen den Vorwurf der gesetzlichen Krankenkassen, Privatpatienten würden bevorzugt. Viele Hausarztpraxen böten Akutsprechzeiten an, sagte Gassen der Rheinischen Post. Wartezeiten bei Fachärzten seien im internationalen Vergleich sogar kurz. Den SPD-Vorschlag einer Termingarantie nannte Gassen populistischen Blödsinn. Die Staatskrise in Südkorea verschärft sich. In Seoul demonstrierten heute Zehntausende Gegner und Anhänger des mittlerweile suspendierten Präsidenten Yoon. Er hatte Anfang Dezember angesichts eines Haushaltsstreits das Kriegsrecht ausgerufen und wollte das Parlament erstürmen lassen. Die Abgeordneten setzen Yoon daraufhin ab, gegen ihn laufen Ermittlungen. Gestern war auch Interimspräsident Han des Amtes enthoben worden. Beobachter befürchten nun, Südkorea könnte unregierbar werden.
So, jetzt gehen wir noch in die Luft. In Oberstdorf startete heute die Vierschanzentournee mit der Qualifikation. Und damit stellt sich aus deutscher Sicht traditionell die Frage, wann steht am Ende mal wieder einer von uns ganz oben auf dem Treppchen? Der letzte Sieg ist 23 Jahre her. Sven Hannawald war damals der Beste. Tja, und nun? Könnte einer sein Nachfolger werden, der damals als 11-jähriger Hannawald beim letzten Springen in Innsbruck zugeschaut hatte? Pius Paschke heißt er und tritt im fortgeschrittenen Skispringeralter von 34 Jahren nun an, Überflieger zu werden. Benjamin Wüst.
Pius Paschke in der Form seines Lebens.
Eine Geschichte wie ein Märchen.
Pius Paschke to go.
Jawohl! Paschke!
10 Springen, 5 Siege.
He is in absolutely cracking form.
Es hat lange gedauert, bis Pius Paschke den Dreh raus hatte. Erst jetzt, mit 34, gehört er als Gesamtweltcup-Führender zu den Top-Favoriten auf den Tourneesieg. Der Druck groß, die Erleichterung auch. 139 Meter, der Sprung gelingt. Platz 6 vor 16.500 Zuschauern. So vielen wie noch nie bei einer Qualifikation in Oberstdorf.
Ich probiere die Atmosphäre zu genießen und jetzt auch das Heid war cool. Auch nach eben mal zwei schlechte Trainingssprünge dann einen guten Qualisprung zu machen. Und das heißt, meine Idee ist genau die richtige und da freue ich mich jetzt auf morgen.
Pius Paschke. Mittelpunkt im Team. Größte Tourneehoffnung, das ist neu. Das kennt er nicht.
Hallo.
Der Polizeiobermeister aus Kiefersfelden in Bayern. Seit Jahren einer der waghalsigsten im deutschen Team. Keiner ist beweglicher. Keiner akrobatischer. Keiner ausgeglichener und so in sich ruhend wie Pius Paschke. Schon so lange unterwegs, so zielstrebig in seinem ganz eigenen Tempo. Aber erst jetzt auf dem Weg nach ganz oben. Wären da nur nicht diese Österreicher. Sie dominieren die Quali in Oberstdorf. Gleich 5 Mann an der Spitze. Der Beste, Daniel Czofenik, der mit 141,5 Metern gewinnt. Es wird schwierig. Aber Pius Paschke will mehr als nur träumen. Vom ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 23 Jahren.
Mensch. Wir landen jetzt jedenfalls beim Wetter, was heute beim weit verbreiteten Waschküchendunst ja gar nicht so einfach ist, Claudia. Verziehen sich denn die Nebelschleier wieder?
Nein, die werden eher wieder dichter, Jessie, denn ganz viele über der Mitte Deutschlands, die hatten heute einen super sonnigen Tag und das trotz Hochdruckwetter. Das heißt ja gerade im Winter oftmals Nebel-Hochnebel. Dieses Hoch, das bleibt jetzt noch ein bisschen erhalten. Morgen wird es dann auch über der Mitte Deutschlands dickeren Nebel geben, auch tagsüber. Und dann, man sieht das sehr schön, Montag, Dienstag, im Moment sind schon Tiefs nördlich von uns, kommen die Tiefs so ein bisschen näher. Und das heißt, an Silvester genau wieder ein Tiefdruckgebiet. Man sieht die enge Drängung der Isobaren, das eine Menge Wind dabei hat. Es wird stürmisch, vor allen Dingen in der Nordhälfte Deutschlands. Und dann kommt im Laufe des Abends und vor allen Dingen auch des späteren Abends wieder Regen aus Nordwesten. Bis dahin ist es eher trüb. Jetzt in der Nacht breiten sich die Nebelfelder wieder mehr aus. Man sieht hier, wo es im Moment auch noch klar war, da gibt es dann dichtere Wolken, Hochnebel. Vor allen Dingen am Alpenrand wird es erst einmal noch längere Zeit klar bleiben. Und morgen dann im Laufe des Tages zum einen die Höhenlagen, die rausgucken, da gibt es Sonne. Und dann auch noch mal so Richtung Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Nordosten Bayerns. Es kann aus diesen Wolken so ein bisschen rausnieseln oder Schneegriesel geben. Und wo der Boden eben wie im Moment gefroren ist, kann das zu akuter Glätte führen. Das gilt jetzt nicht für weite Teile Deutschlands, ist aber hier und da sowohl in der Nacht als auch morgen möglich. Die Temperaturen morgen früh zwischen minus 6 und plus 3 Grad, 3 Grad in mittleren Höhenlagen. Im Nachmittagsverlauf dann im Dauergrau Temperaturen gerade so um die 0 Grad. Sonst geht es rauf auf bis zu 8 Grad, 10 Grad in den Hochlagen der Alpen. Und danach Dauergrau am Montag. Dienstag aber eine ganz gute Chance, dass es sich erstmal auflockert, bevor dann aus Nordwesten Regen und Sturm kommt.
Wir merken uns auflockert. Daran halten wir uns fest und danken dir sehr, liebe Claudia. Der Tag geht. Und wir gehen mit. Hier folgt das Wort zum Sonntag natürlich.
Mit Gedanken über Unsicherheit und Ungewissheit im Leben.
Wir sind ganz gewiss morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Du natürlich nicht.